Alles klar. Schon drauf? Ja.
Dann fangen wir jetzt einfach mal an. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres kleinen Hamburg-Freifunk-Podcasts. Baldo ist wieder dabei.
Moin.
Vom letzten Mal, und wir haben heute wieder einen Gast, zwangsverpflichtet, muss man dazu sagen. Der wird sich vielleicht auch gleich nochmal kurz vorstellen. Vorab vielleicht nochmal so ein bisschen als Erklärung, was ist eigentlich, wieso machen wir das eigentlich so? Warum podcasten wir? Die Idee dahinter ist so ein bisschen einfach nochmal Menschen hinter Freifunk Hamburg so ein bisschen vorzustellen. Einfach, dass so ein bisschen so ein Überblick gegeben wird, wer macht das eigentlich und wer ist da so aktiv und was machen die eigentlich so? Ja,
genau.
Kann man so sagen. An dieser Stelle auch schon mal irgendwie ein Dank an Chris, der sich hier um die Technik irgendwie kümmert. Ich hoffe, die Qualität ist dieses Mal besser.
Noch besser als letztes Mal.
Noch besser als letztes Mal. Wir schrauben da dran. Und auch an dieser Stelle Dank an Herzi. Ich hoffe, ich sage jetzt den richtigen Namen. Herzi vom Raute-Radio, der sich da im Hintergrund sehr bemüht hat. Und ja, finde ich super. Vielen Dank dafür. Mhm.
Danke an alle für konstruktives Feedback und
hat uns sehr gefreut. Dass
ja, genau. Es ist immer schön mitzubekommen, dass Leute das dann auch hören und auch zu schätzen wissen.
Und sich die Mühe machen, dann auch irgendwie was zurückzumelden.
Genau.
Total also cool. Gerne mehr und weiter so.
Genau.
Ja.
Genau.
Gut, dann fragen wir unseren Gast mal, ob er sich vorstellt. Oder führen wir erst wieder das verbindende Element ein?
Achso.
Ja, erst wir schenken erst ein und dann.
Genau, wir schenken erst ein.
Was gibt's denn heute?
Bier. Also wir haben heute diesmal leider nicht ganz so viel Bier da, aber das macht nichts.
Vielleicht auch nicht leider, aber.
Gut. Schauen wir mal. Heute gibt es das gute Engelbock Hell. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Bockbier.
Von der Engelbrauerei, mutmaße ich jetzt einfach mal.
Nein, die heißt Biermanufaktur Engel. Aus Crailsheim, Hohenlohe Franken.
Ja, die meinte ich mit Engelbrauerei, aber gut.
Ja, genau. Und das Ganze hat 7,2%.
Alles klar, dann auf die Pulle und schenk ein.
Jo. Drehverschluss. Spannend.
Oh. Das ist schon.
Scheiße. Da habe ich jetzt gerade mein Telefon auch schon eingeschäumt.
Ja, das der Bock will aus der Flasche.
Ja, dann machen wir den Bock nicht zum Gärtner, sondern für die Schaumparty.
Zur Sauerei hier.
Ja, genau, zur Sauerei hier. Sauerei aus der Brauerei. Ich gebe das mal unserem Gast weiter, das Glas.
Danke.
Schenken wir selber noch ein bisschen was ein.
Und ich trinke aus der Pulle, oder?
Ich kann dir auch. Hier, dann nimm du das Glas, dann schenke ich mir jetzt noch ein. So.
Und wir haben das letztes Mal auch immer so ein bisschen spackig verkostet, ne? Also die Schaumkrone ist mal top.
Also ich gebe unserem Gast mal noch ein bisschen mehr.
Danke.
So.
Ich probiere schon mal.
Ja, man muss ja erst gucken, riechen, schmecken. Und dann aufwischen.
Also, ja.
Also, das ist ein helles, relativ klar.
Wenig Kohlensäure, oder?
Ja.
Also im Vergleich so, was letztes Mal da
das
war.
Das stimmt.
Keine Schwebteilchen,
genau.
Das ist nicht trüb. Das ist halt ein Bock, ne?
Ja, ja.
Das
riecht was stärker. Das riecht man schon.
Boah, in der Grundschule geht das als Schnaps durch, glaube ich.
Ja, kann man trinken. Ja. Gut. Soll ich mal kurz in die Küche verschwinden? Achso, vielleicht doch noch kurz sagen, von wo wir aussenden.
Achso, wir sitzen wieder im Attraktor, deswegen hört ihr wahrscheinlich auch ein bisschen Hintergrundgeräusche.
Das gehört dazu, das ist authentisch.
Genau, das ist einfach so. Ich weiß nicht, das trocknet doch fest.
Ja, das sind ja 2 Meter, ich bin gleich wieder da. Du kannst ja unseren Gast schon mal vorstellen, sich lassen.
Genau, okay. Lieber Gast, unser Gast ist heute Kantorkel und Kantorkel sagt jetzt selber nochmal vielleicht, dass er Kantorkel ist.
Ja, ich bin Kantorkel, hallo. Ich bin Student und bei Freifunk
in Hamburg dabei, seitdem es Freifunk in Hamburg wieder gibt. Das heißt, seit gut einem Jahr jetzt mit zwischendurch 2 Monaten Pause.
Okay, und du studierst was genau?
Ich studiere Informatik-Ingenieurwesen in Harburg.
Ah, okay, und du bist auch schon weiter mittlerweile?
Ich bin hoffentlich bald fertig, jetzt im Master, und vielleicht bin ich in einem Jahr durch.
Ah, okay. Also eigentlich könnte man sagen, auch so ein bisschen vom Fach.
Möglich, ja.
Ich glaube, Informatiker tun sich da immer so ein bisschen schwierig, wenn man sagt vom Fach. Aber ja, und dann wäre natürlich die Frage, wo ist er denn jetzt hin? Achso, wie bist du zu Freifunk gekommen? Oder ist Freifunk zu dir gekommen? Oder wie kam es dazu, dass du jetzt bei der Wiedergeburt in Anführungsstrichen dazu gestoßen bist?
Ich habe mich vor vielen, vielen Monaten, also bevor es wieder losging, bei der Mailingliste eingetragen. Und plötzlich gab es da wieder Bewegung. Es kamen Mails, wo vorher nie Mails kamen. Und es wurde ein erstes Treffen angepriesen. Und da bin ich dann hingegangen. Und seitdem bin ich dann bei Freifunk Hamburg.
Also könnte man sagen, du bist tatsächlich jemand, der von Anfang an, seit es Freifunk wieder in Hamburg, wieder aktiv in Hamburg gibt, dabei ist.
Von der Pike auf.
Von der Pike auf. Und dieses erste Treffen war dann das, wo auch die Leute aus Lübeck schon dabei waren?
Ich glaube, das war tatsächlich direkt beim ersten Treffen, aber sicher bin ich mir nicht. Und da haben wir dann, glaube ich, auch direkt den ersten Router geflasht.
Der heute noch im CCC steht und
läuft und läuft.
Aber mittlerweile auch schon übergeflasht wurde. Mehr als einmal.
Okay.
Ja, der ist auch schon mal abgestürzt. Und
also
so,
das ist nicht die historische Firmware von damals.
Nee, das nicht, aber es ist noch der gleiche Router sozusagen, der erste Router.
Ich glaube schon.
Ja. Ja, wüsste ich jetzt auch nichts anderes.
Das ist ein 741er?
Ja. Ja, den gibt es auch mittlerweile gar nicht mehr.
Nicht?
Nee, der wird nicht mehr verkauft.
Produziert.
Genau. Was mir dazu einfällt, was es auch nicht mehr gibt, aber das gehört eigentlich nicht hierhin, aber Winamp stirbt.
Nein.
Doch, Winamp gibt's, also wer Winamp noch kennt, ich glaube, Winamp war irgendwie die Alternative zum Windows Media Player damals.
Winamp ist doch quasi das ICQ für MP3s.
Ganz genau, so kann man das ungefähr sagen, ja. Und ich habe das jetzt irgendwo am Rande mitgekriegt, bis zum 21.12. gibt es noch Winamp, offiziell downzuladen und danach dann nur noch irgendwie über...
Danach wird das zwangsdeinstalliert?
Nee, das nicht, aber du musst es dir dann irgendwie besorgen, aber das nur so am Rande. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der da aus nostalgischen Gründen nochmal sich eine Version ziehen will.
Oh, so,
dann jetzt aber.
Entschuldigung, da muss ich jetzt auch nochmal reingerätschen. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt. Internet Archive, kennt ihr?
Ja, da ist was abgebrannt.
Ja, genau, das ist da, wo diese Bücher-Scan-Gebäude abgebrannt ist. Und die haben aber einen coolen neuen Service. Die haben jetzt auch so ein Archiv für historische Software. Also es gibt schon historische Software. Ich meine, wie lange haben wir schon Computer? Wir haben jetzt 2013 und die gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte. Und das Schöne ist, du kannst quasi da nach Software suchen.
Die und dann hier im Browser läuft?
Genau, du kannst einfach da, die haben einen Emulator in JavaScript geschrieben, also die verwenden einen Emulator, der in JavaScript geschrieben ist, und da kannst du zum Teil bei der Software einfach auf der Seite auf Play drücken und dann kannst du die Software da im Browser direkt ausprobieren. Total geil.
Ich glaube, wir brauchen langsam wirklich Shownotes, wo dann irgendwie die URL für Winamp und die URL für diese wunderbare... Ja, hoffentlich hört ihr nicht auch mit dem 21. dann auf. Aber wir waren eigentlich bei Freifunk und also ich war selber halt nicht auf dem ersten Treffen und also es war dann so, dass Leute aus Lübeck direkt dahin gekommen sind und ihr quasi wirklich gestartet seid.
Ja, wir haben am Anfang dann das Lübecker Gateway dankenswerterweise mitnutzen können. Das hat uns dann auch über die ersten Wochen und Monate gebracht.
Mühlentor. Genau. Nochmal vielen, 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 vielen tausend Dank nach Lübeck für die Starthilfe.
Achso, ja.
Ja, dann haben wir auch das Lübecker Firmware-Image genommen, hier und da ein bisschen was angepasst, damit da Hamburg steht, und damit sind wir gestartet.
Ja, Bedächtiges Schweigen.
ja, ist ja auch ein gedenkenswerter Moment.
Das stimmt. Also das muss, das finde ich halt irgendwie, und das war auch, glaube ich, im Nachhinein so ein ganz wichtiger Punkt, dass es einfach wirklich sofort losgehen konnte so, oder wieder losgehen konnte.
Total.
Dass man nicht ewig lang diese Phase hatte, so wir wollen was machen und man sich erstmal irgendwie einigen muss, wie machen wir es denn jetzt eigentlich, sondern dass es im Prinzip schon was gab, auf das man dann aufbauen konnte und was man ja auch sagen muss, dass es nach wie vor tut. Mhm. So, ich glaube irgendwie 366 Knoten irgendwie so ist jetzt aktuell gerade.
Ja, irgendwie pro Tag ein Knoten kann man so zählen. Also wird sich jetzt sicherlich nicht so entwickelt haben.
Ich rechne fest damit, dass sich das entwickelt. Ich habe schon die 1000...
Nein, nein, das meinte ich nicht. Ich meine, es ist nicht jeden Tag exakt ein Knoten dazugekommen.
Ach so, nein, das nicht. Aber
es gab auch Schwankungen.
Ich rechne mit pro Tag ein Knoten und habe schon quasi die 1000-Knoten-Party geplant, fest.
Ich hoffe, es entwickelt sich schneller. Irgendwie müssen wir die Weltherrschaft erreichen.
Ja, okay. Aber nee, das denke ich ist einfach, war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so dass man einfach direkt starten konnte. Und nach wie vor kommt ja die Firmware aus Lübeck und wird dann entsprechend angepasst, oder liege ich da falsch?
Soll ich da auch direkt nochmal aus aktuellem Anlass? Wir haben jetzt seit zwei Wochen gibt es wieder eine neue Firmware. Die hat so ein paar Verbesserungen, bei Knoten, die am Internet hängen, so ein bisschen den Traffic zu reduzieren, der da über die Leitung geht. Die ist auch wieder, kommt auch wieder aus Lübeck, die Änderungen. Wir haben leider bisher noch keinen Entwickler in Hamburg. Auch hier nochmal wieder ein Aufruf. Ja, wenn ihr Bock habt, wir suchen immer. Einfach melden, vorbeikommen, wie auch immer. Wir kriegen euch da schon irgendwie beschäftigt.
Was zu tun ist
genau, immer. Was zu tun ist immer. Und auch hier nochmal tausend Dank an Lübeck. Total cool, dass ihr euch da so reinhängt. Und
genau,
wir wissen das zu schätzen.
Dazu habe ich direkt mal jetzt irgendwie, wo hier zwei Experten sitzen, eine Frage. Es ist immer die Rede von Rauschen.
Ja.
Wenn ich an Rauschen denke, dann denke ich an Rauschen im Wald. Das ist damit sicherlich jetzt mal nicht gemeint. Und du sagtest ja gerade auch, die neue Firmware reduziert den Traffic. Das bedeutet ja jetzt nicht, dass ich dann langsamer surfe oder die Bilder nicht mehr geladen
Nein,
werden.
Nein, so. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Und zwar ist das so, wie erkläre ich es? Also, wenn so ein Freifunkrouter am Internetanschluss hängt, dann verbindet der sich zu sogenannten Gateway-Servern, zu zwei Stück jeweils. Davon haben wir in Hamburg 4 oder 5 aktuell, so um den Dreh. Das schwankt mal so ein bisschen und diese Verbindung, die er aufbaut, die ist verschlüsselt. Und da diese Freifunkrouter nicht so rechenstark sind, können maximal 6 Megabit pro Sekunde über diese Leitung gehen. Mhm. Da halt die Verschlüsselung so rechenintensiv ist, auch wenn der Internetanschluss irgendwie 16 Mbit oder so bietet. Diese 6 Mbit, das sind aber nicht reine Nutzdaten, also Nutzdaten im Sinne von das, was tatsächlich der Surfer oder wie auch immer, also derjenige,
das
der...
ist nicht nur mein YouTube.
Ist nicht nur dein YouTube oder dein Winamp-Stream, sondern das ist halt auch Steuerdaten fürs Freifunknetz, kann man sagen. Das sind im Grunde so Daten, also ihr müsst wissen, zum einen meschen die Router per WLAN miteinander, das heißt, wenn sich zwei Freifunkrouter sehen, also nah genug beieinander stehen, sodass sie sich per WLAN verbinden können, dann tun die das auch und das können dann auch ganz viele sein, die das tun und die können schon mal untereinander kommunizieren. Mhm. Und dieses Meschen, das tun die halt nicht nur per WLAN, sondern auch per Internet über die Gateways, über diese verschlüsselte VPN-Verbindung. Und dafür werden halt Daten ausgetauscht, darüber, welcher Knoten welche anderen kennt, so kann man grob sagen. Und das wird halt regelmäßig ausgetauscht und das macht schon mal ganz viel aus. Okay. Und das ist halt, sind halt Daten, die nicht in dem Sinne Nutzlast für die Endnutzer sind. Also schon Nutzlast, weil sonst das Netz nicht funktionieren würde. Aber das ist quasi das Rauschen, was so durchs Netz geht.
Damit das Netz überhaupt erstmal funktionieren kann.
Genau, aber das ist im Grunde Rauschen, weil es nicht tatsächlich die Nutzlast ist, die man eigentlich maximieren möchte. damit halt möglichst viel Daten im Netz wirklich über die Leitung gehen können, die auch wirklich sinnvoll genutzt werden können.
Vom User, vom Endbenutzer.
Ah, okay. Also wenn ich YouTube gucke, habe ich damit eigentlich überhaupt, ob ich nur YouTube gucke oder nicht, das beeinflusst dieses Rauschen?
Nee, genau.
Nicht.
Ganz im Gegenteil, das Rauschen beeinflusst, wie viel Daten, YouTube-Daten pro Sekunde über die Leitung gehen können.
Vimeo oder mein Winamp-Stream.
Also, du musst dir vorstellen, je mehr Rauschen über die Leitung geht, desto weniger Bandbreite von diesen 6 Mbit ist übrig für die Nutzdaten. Und je weiter man dieses Rauschen reduziert, desto mehr Nutzdaten kann man halt pro Sekunde über die Leitung übertragen. Also es ist ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber darauf läuft es im Endeffekt hinaus. Und das letzte Firmware-Update führt halt bei den Routern, die das installiert haben, dazu, dass noch weniger Rauschen ist. Und das wird mit dem nächsten Update wahrscheinlich auch nochmal besser.
Mhm. Vor allem im Upstream, das heißt, ihr könnt noch mehr tolle CC-Musik hochladen.
CC ist Creative Commons.
Genau, völlig legal. Darf man auch hochladen.
Genau, soll man auch hochladen.
Soll man auch hochladen. Okay, also der Download ist gar nicht so sehr betroffen, sondern eher, es geht eher um den Upload.
Ja. Der ist bei so einem Standard-DSL-Anschluss ja sehr viel schneller ausgelastet, wenn man 16.000 down hat und 768 oder sonst was hoch.
Wie ist das eigentlich bei diesen 6 Mbit? Ist das Up und Down? Nee, das ist Up und Down zusammen, ne, die 6 Mbit, oder?
Ich habe es nie getestet, da ich...
Ich als Laie würde jetzt behaupten, dass es geht in beide Richtungen.
Nee, das wird nicht. Also, das
also,
die, also ich, du meinst, die 6 Mbit werden aufgeteilt auf beide Richtungen? Nee,
ich habe ja mal gemessen.
Du hast gemessen. Was hast du denn gemessen,
Junge? Ich habe gemessen. Also ich kriege 6 Mbit down und bummelig zwischen 5 und 4 ab.
Gleichzeitig.
Das ist ja das Interessante.
Genau.
Wie soll ich das gleich? Ich habe das mit so einer Seite gemessen.
Ja. okay. Wir machen das wahrscheinlich abwechselnd. Und
okay.
Wie gesagt, der limitierende Faktor ist nicht die DSL-Leitung zwangsläufig, sondern, wie gesagt, die Rechenleistung des Routers.
Ja.
Und dementsprechend musst du auch Up und Down gleichzeitig quasi auslasten, um zu sehen, wie sich das hat, ob das in Summe dann... Also ich würde erwarten, dass das die 6 Mbit tatsächlich in Summe... Aber das ist ja auch nur geraten. Vielleicht kann ja einer unserer Zuhörer das mal aufklären, dann können wir es nächste Sendung nachliefern, diese Information.
Und ich in meiner grenzenlosen Naivität habe mich schon gefreut. Na toll. Okay. Jetzt war hier mehrfach die Rede auch von Gateways. Gateway, kann ich mir vorstellen, wie? Oder muss es die überhaupt geben?
Zurzeit muss es die de facto geben. In Deutschland haben wir die großartige Störerhaftung. Das heißt, wenn du ein Prost,
ja. Und ein Prost auf die Große Koalition, die in ihrem Kollateralvertrag, die er abschaffen möchte. Oder so ähnlich.
Aber da ist auch schon wieder von Providern und so weiter die Rede. Ob da Privatpersonen drunter fallen, wird man sehen. Na, jedenfalls kann man dafür Ärger kriegen, wenn jemand anderes über deinen WLAN-Anschluss Mist macht. Und die Gateways sorgen dafür, dass der Traffic nicht in Deutschland, sondern im Ausland ins Internet fällt. Das heißt in diesem Fall in den Niederlanden. Und dort haben wir das Problem mit der Störerhaftung nicht. Das heißt, wir umgehen das.
Ja, und selbst wenn wir es hätten, würden diejenigen, die quasi die Verbindung zurückverfolgen, erstmal den VPN-Anbieter in Holland sehen, die IP-Adresse. Und der VPN-Anbieter behauptet, das können wir leider nicht kontrollieren, er würde nicht loggen. Von daher sind wir erstmal geschützt.
Also kann ich dann auch einfach sagen, so ein bisschen die Gateways sind auch dafür da, um mich als Spender, weil ich spende ja ein Stück von meiner Internetbandbreite, vor Strafverfolgung oder wie auch immer, Strafverfolgung noch nicht mal, sondern eher vor irgendwelchen Abmahnanwälten, dass die mich davor auch einfach ein bisschen schützen?
Ich würde sagen, klares Jein. Also,
ich würde ja sagen.
Also im Grunde tun sie es auch.
Okay, jetzt streiten die Experten, ja.
Also ich denke, wir sind uns eigentlich einig.
Das wollen wir mal sehen.
Ich behaupte das einfach ganz einfach, ganz dreist mal und sage jetzt einfach mal, was wir alle denken. Nein. Ich glaube, also das ist Ich glaube, das ist nicht der zentrale Punkt. Also ich glaube, das ist ein Seiteneffekt von den Gateways. Also ich sehe die Motivation der Gateways ein bisschen anders. Also es ist richtig, dass wir durch ein VPN quasi den Knotenbetreiber verschleiern.
Da würde ich auch nochmal ganz kurz zwischengrätschen, um das auch vielleicht mal zu klären. VPN heißt Virtual Private Network und ist im Prinzip auch eine verschlüsselte Verbindung.
Genau, das ist das, was ich auch vorhin meinte, was auch vom Knoten zu den Gateways passiert.
Weil, was ja vielleicht auch der ein oder andere kennt, irgendwie aus Firmenumfeld oder so, um sich zu Hause von zu Hause mit der Firma in Anführungsstrichen zu verbinden.
Oder mit anderen Firmennetzen von Kunden oder so.
Ja, okay.
Genau. Das ist sicherlich ein Seiteneffekt. Das könnte man auch erreichen, indem man einfach direkt von den VPNs, von den Knoten aus, eine VPN-Verbindung ins Ausland aufbaut und dann da ins Internet fällt. Dafür braucht man ja erstmal keine Gateways.
Gut, und dann hätte ich auch kein Rauschen, aber dann hätte ich auch in dem Sinne kein Freifunknetz mehr.
Genau, also ich bräuchte sehr viele VPN-Accounts.
Und man bräuchte sehr viele VPN-Accounts, nämlich einen pro Knoten, grob. Ich sage ja nur, dass man könnte es machen. Aber wie Arndt gerade schon sagte, hier bei den, man hätte kein Freifunknetz. Was er meint ist, in Hamburg ist ja eine recht große Stadt. Aha. So. Und jetzt ist ja so, dass viele Knoten erstmal irgendwo stehen, relativ weit auseinander. Wenn wir mal schätzen, dass so ein Knoten, sagen wir mal, im Mittel 50 Meter weit irgendwie funkt in der Stadt, mit ein bisschen gutem Willen, dann ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass sich zwei Freifunkrouter so dicht beieinander stehen, dass die miteinander funken können. So, wenn man jetzt also erstmal die so hinstellt, hätte man erstmal viele kleine Inseln, vielleicht hier und da tatsächlich mal welche, die sich sehen, aber die können halt alle nicht miteinander reden. Aha. Und das ist natürlich blöd.
Genau,
so. Aber die könnten dann vielleicht ins Internet, wenn man das so machen würde, dass jeder eine VPN-Verbindung ins Ausland aufbaut. Wenn wir keine Störerhaftung hätten, einfach den
mein WLAN auf.
Genau, also die Verbindung direkt aufbaut ins Internet. Und das könnte man natürlich machen. Aber wie gesagt, man hat dann halt viele kleine Einzelnetze.
Genau, und in dem Sinne ja auch, das hat ja dann mit Freifunk auch nicht mehr so viel zu tun.
Genau, die Idee bei Freifunk ist ja, das nicht nur Internet anzubieten.
Genau.
Sondern die Idee bei Freifunk ist ja, eine freie Kommunikationsinfrastruktur aufzubauen, die über die halt Leute miteinander kommunizieren können. Und dafür braucht man ja erstmal kein Internet und für sich, sondern man könnte ja auch auf andere Art und Weise über dieses Freifunknetz miteinander kommunizieren. Dafür ist es aber wichtig, dass alle Teilnehmer im Freifunknetz miteinander kommunizieren können. Mhm. Das ist natürlich, wenn man viele kleine Inseln hat, nicht gegeben. Und da kommen jetzt die Gateways ins Spiel. Das ist meine Sicht. Und okay. Zwar, die Idee bei den Gateways ist, dass man so ein paar dezentrale, zentrale Punkte hat, zu denen sich die Knoten verbinden können per Internet.
Und verschlüsselt
über VPN, genau. Mhm. Und dass die darüber miteinander meshen und so alle miteinander reden können.
Das heißt, wenn ich meinen Router in Harburg aufstelle und du dein, keine Ahnung, in Barmbek, dann ist das quasi so, als ob dein Router nebendran bei meinen Nachbarn stehen würde und wir können nebeneinander über den tollen SIP-Service der Lübecker telefonieren.
Korrekt.
Weil ihr zu faul seid, irgendwie drei Treppen runterzugehen.
Genau.
Dann kann ich mir ein Gateway im Prinzip auch ein bisschen so vorstellen wie einen riesengroßen Switch, wo im Prinzip alle dranhängen.
Ja, technisch ist es sogar so. Du wurde gerade den Griff Switch in den Raum geworfen.
In meiner Blümchenwelt ist das ein großer, rosa Switch.
Ah, da piept es wohl.
Das ist jetzt nicht bei mir.
Nee, kannst du dir so vorstellen. Ich möchte das jetzt aber trotzdem technisch noch mal ganz kurz erläutern. Im Grunde ist es tatsächlich so, aufgrund der Art und Weise, wie das Meshing passiert, ist es so, dass im Grunde alle Teilnehmer am Freifunknetz an einem riesigen virtuellen Switch hängen. Also für die technisch versierteren Nutzer könnt ihr euch so vorstellen.
Okay.
Also Batman macht da im Grunde eine Switch-Simulation.
Also Batman simuliert mir meinen rosa Switch.
Ja, genau.
Alles klar, jetzt bin ich wieder glücklich. Okay, aber Dann ist ja, also sind diese Gateways einmal dafür da, dass überhaupt das Netz, dass es das Netz so gibt, wie es es gibt und es geben soll.
Genau.
Und aber eben auch, sie schützen mich dann vor Störerhaftung.
Genau, also
beziehungsweise, ja.
Und sie schützen dich erstmal als Routerbetreiber, nicht dadurch, dass sie noch eine Verbindung ins Ausland aufbauen. Es würde ja erstmal reichen, wenn man über das Gateway und dann direkt ins Internet fällt. Das würde ja für die Knotenbetreiber reichen, weil dann würde man ja erstmal nur die Gateways von außen sehen und da auf den Gateways nicht gelockt wird.
Gut, aber dann wäre der Switch, jetzt bin ich schon völlig auf dem Switch, der Gateway-Betreiber wäre ja dann der unter Umständen
genau.
Regelmäßig Post.
Ja, so Leute wie ich, die ein Gateway spendiert haben, könnten dann Probleme kriegen. Deswegen haben wir diese VPN-Verbindung ins Ausland.
Genau. Das heißt, wir haben im Grunde so ein zweistufiges Setup. Die Knoten verbinden sich per VPN mit den Gateways und dadurch sind die Knotenbetreiber geschützt. Und die Gateways verbinden sich per VPN nach Holland und dadurch sind die Gateway-Betreiber und die Knotenbetreiber in zweiter Instanz auch nochmal geschützt.
Okay. Und ich habe jetzt durch diese Gateways eben auch dieses, ich nenne es mal Intranet, wo ich jetzt mittlerweile auch irgendwie, wo es so wunderbare Dienste wie Jabba gibt. Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das dann, dass im Prinzip mein Jabba, also zum Chatten, nicht mehr übers Internet laufen muss, sondern wenn ich mit dir über Jabba chatten möchte, übers Freifunk, dann bleibt das im Netz.
Genau. Für alle Interessierten, also wir haben tatsächlich einen Jabba-Server laufen im Freifunknetz und innerhalb des Freifunknetzes könnt ihr ihn erreichen unter der Adresse jabba.ffhh. Jabba schreibt man J-A-B-B-E-R.
Genau.
Da läuft allerdings kein Webserver,
nee.
Sondern ihr müsst da euch mit einem Jabba-Client hin verbinden. Also Pigeon, mit so einem Chat-Programm.
Zum Beispiel
Pigeon oder für die Mac-User Adium oder Psi oder was
glaube,
es gibt.
Ich glaube, Pigeon ist da schon, kann man empfehlen.
Ja, Pigeon ist gut, benutze ich auch.
Die Taube ist auch ganz niedlich.
Stimmt. Also die Taube...
Das Auge schreibt ja mit.
Genau, das Auge chattet mit.
Ja, okay. Du, Kantorkel, du hast das schon angesprochen, also du betreibst auch selber so ein Gateway und diese Gateways werden im Prinzip auch von Leuten gesponsert.
Genau.
Und... Das muss ich mir, wie stelle ich mir so ein Gateway vor? Das ist irgendwie ein Computer, der irgendwo rumsteht oder ist es also...
Das ist ein Computer, der irgendwo rumsteht, vorzugsweise in einem Rechenzentrum mit dicker Internetanbindung, denn da gehen im Monat doch einige Terabyte rüber und ja.
Also tausende von DVDs.
Ja.
Oder Katzenbilder. Millionen von Katzenbildern. Ja, okay. Jetzt habe ich...
Hast du den Faden verloren?
Jetzt habe ich den Faden verloren? Nee, eigentlich nicht.
Oh, mein Rechner ist schon wieder abgestürzt. Der blinkt schon wieder. Schon wieder? Krass.
Ich habe nicht... Oh, jetzt ist hier irgendwie...
Ich muss mal neu starten.
Ich bin jetzt völlig von der Rolle, weil der Rechner hier abschmiert.
Das macht gar nichts. Genau, also vielleicht, also die Gateways machen ja noch ein bisschen mehr. Wollen wir noch ein bisschen technischer werden? Oder?
Auf jeden Fall. Und soweit ich was nicht verstehe, frage ich nach.
Ja. Also vielleicht sollte man mal ein bisschen erzählen, was für Dienste auf diesen Gateways so laufen und was sie so machen.
Also fangen wir ganz unten an. Auf dem Gateway läuft ein VPN-Dienst, FastD heißt der. Der sorgt dafür, dass die vielen Freifunkrouter verschlüsselt mit dem Gateway reden können.
Und die Gateways auch untereinander, ne?
Und die Gateways auch untereinander, richtig. Dann läuft auf jedem Gateway ein DHCP-Server, der IP-Adressen an die Clients verteilt. Dann läuft da auf
also
mindestens...
Bei, ja. Bei den DHCP-Adressen würde ich, ich nochmal kurz reingrätschen. Vielleicht noch zur Erklärung, was DHCP überhaupt ist. Oder wolltest du jetzt erstmal kurz einen Überblick geben und dann ins Detail gehen?
Kann erstmal den Überblick abschließen.
Okay, dann machen wir den Überblick fertig und dann gehen wir gleich nochmal ins
Detail.
Schreiben
DHCP auf den Zettel und...
Genau, schreiben wir uns jetzt auf unseren virtuellen Zettel hier.
Bei deinem Rechner, genau.
Genau, der noch bootet.
Ja, dann läuft auf mindestens 2 Servern, glaube ich, ein DNS-Server. Mhm. Dann gibt es 2 oder 3 Server, auf dem gepeert wird. Erklären wir auch später, warum. Ich versuche erstmal all die Dienste aufzuzählen, die laufen. Und dann gibt es noch einen Dienst, der IPv6-Adressen verteilt. IPv4 geschieht über DHCP. Haben wir noch was?
Ich denke, das ist erstmal das Wichtigste, oder? Na gut, OpenVPN noch.
Ja, genau. Die Server verbinden sich natürlich ins Ausland. Das ist auch nochmal so ein Dienst, der auf jedem Gateway läuft.
Okay. Und verbinden die sich nicht auch mit noch anderen Freifunknetzen?
Genau, das ist das Peering, das ich angesprochen hatte. Läuft über das Border Gateway Protokoll. Und da werden dann einfach ein paar Dienste, andere Städte aufgelistet, ein paar IP-Adressen. Man sagt, wo der Server was findet und dann wird das den Clients mitgeteilt und dann können die zum Beispiel auch .ffhl für Freifunk Lübeck finden.
Ah, okay. Das bedeutet dann, wenn ich jetzt zum Beispiel mal wieder in Lübeck bin und aber gerne über Freifunk Hamburg Jabber chatten möchte, ist das auch kein Problem, weil eben diese Netze verbunden sind.
Ja.
Okay. Und ich kann dann auch, also im Prinzip alle Freifunknetze, die angebunden sind, aus denen heraus kann ich auch Dienste in Hamburg erreichen.
Wenn die Name-Server die Domains entsprechend auflösen, ja, ob das überall schon geschieht, weiß ich nicht.
Okay, gab es noch ein paar Probleme.
Grundsätzlich sollte es irgendwann einmal möglich sein.
Da muss man dann auch unterscheiden. Also wir machen ja IPv4 und IPv6. Andere Städte machen zum Teil nur IPv4 oder nur IPv6. Und da kann man dann natürlich nur die Dienste, die über das jeweilige Protokoll auch erreichbar sind, ansprechen.
Okay, aber langfristig bedeutet das doch dann, dass ich brauche irgendwie hier keine Dropbox mehr, sondern ich habe meinen OwnCloud im Freifunk. Und in jede Stadt, in die ich reise, gibt es natürlich dann schon Freifunk und ich kann von da aus dann meine OwnCloud erreichen.
Klar.
Und kann Dropbox mir schenken. Ja, okay, das wäre super.
Wollen wir noch ein bisschen systematisch vorgehen?
Also ich habe hier noch DHCP auf dem Zettel stehen.
Also genau, auf meinem virtuellen Zettel steht DHCP. Also vielleicht, was muss man denn für Dienste auf dem Gateway am Laufen haben, damit so ein Freifunkknoten erstmal mit dem Gateway sprechen kann? Fangen wir vielleicht mal so an.
Damit ein Freifunkknoten mit dem Gateway sprechen kann.
Also FASTD.
Ja, dann also würde ich erst einmal FASTD haben. Dann gibt es erst einmal...
Genau, was ist FASTD?
FASTD ist ein VPN, Client, Server gleichzeitig jedenfalls...
Eine VPN-Software.
Eine VPN-Software, die dafür sorgt, dass Router und Gateway verschlüsselt miteinander reden kann. FASTD ist auch der Grund, warum ihr beim Anmelden eines Routers diesen langen Schlüssel eingeben müsst. Das ist der Public Key eures Routers, der auf dem Server hinterlegt wird.
Public Key heißt, das ist ein Schlüssel, der für Verschlüsselung verwendet wird. Es ist asymmetrische Verschlüsselung, das heißt, es wird mit einem anderen Schlüssel verschlüsselt, als entschlüsselt wird. Und die Idee ist, man selber hat einen privaten Schlüssel,
den man auch immer
hält man geheim, deswegen ist er privat, und es gibt einen öffentlichen Schlüssel. Und wenn ich jetzt Daten empfange von der Gegenstelle, verschlüsselt diese Gegenstelle Daten mit dem öffentlichen Schlüssel, die können aber nur mit meinem privaten Schlüssel wieder entschlüsselt werden. Und deswegen ist es unkritisch, den öffentlichen Schlüssel zu veröffentlichen. Damit können alle für mich verschlüsseln. Genau. In dem Fall halt die Gateways. Mhm. Und umgekehrt sind auf den Routern die öffentlichen Schlüssel der Gateways hinterlegt, sodass die Router mit den Gateways kommunizieren können. Und zum Entschlüsseln hat halt jede Seite einen eigenen privaten Schlüssel und der wird nicht veröffentlicht. Und damit können die Daten entschlüsselt werden und so hat jede Seite den öffentlichen Schlüssel von der Gegenseite und den eigenen privaten Schlüssel und dann können die miteinander reden.
Ich glaube, da gibt es auch eine nicht allzu alte Chaos-Radio-Folge, die das unter anderem auch behandelt. Also wer da interessiert ist, dem sei die empfohlen. Kann sich da mal reinhören. Okay, halten wir fast die. Dann DHCP würde ich jetzt einfach mal als Laie behaupten, gehört auch dazu, weil sonst kann ich nicht surfen. Wenn ich mich mit meinem Router verbinde, weil ich ja keine IP bekomme.
Sind wir schon, ich würde sagen, erst noch Batman?
Erst noch Layer tiefer, ne? Erstmal kommt.
Ich nehme alles zurück.
Batman dann.
Genau, also für Batman ist Layer 2, ne?
Ja.
Okay, was macht diese Batman?
Batman sorgt dafür, dass dein Router weiß, welche anderen Router noch im Netz sind. Batman läuft auf allen Nodes im Freifunknetz, das heißt auf allen Routern und auf den Gateways. Und dieses Protokoll sorgt dafür, dass das Routing funktioniert. Das heißt, dass Daten, die von A nach B sollen, auch von A nach B kommen. Und es sorgt auch dafür, dass A weiß, dass es B gibt und so weiter.
Ah, okay. Also und wie Daten von A nach B kommen und über welche Wege und...
Okay. Hätten wir Batman.
Und Batman erzählt den Routern auch, über welche Punkte im Netz es ins Internet geht.
Genau.
Okay.
So. Das heißt, wir haben jetzt über FastD sind die Geräte mit den Gateways verbunden und die Gateways untereinander. Das heißt, die können schon mal potenziell Daten austauschen. Damit alle miteinander reden können, gibt es Batman. Über Batman wird quasi ein großer Switch aufgebaut, an dem alle Geräte dranhängen. Mhm. Und über Batman geht es jetzt weiter. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu DHCP, oder?
Ja, jetzt hängen die Viecher alle in einem Netz. Jetzt können wir fleißig IP-Adressen verteilen. Das geschieht über DHCP. Dynamisches Host-Konfigurationsprotokoll oder so heißt das. Und ja, damit können wir IPv4-Adressen verteilen und wir können erzählen, wo unsere DNS-Server sitzen.
Auch IPv6, oder?
Das machen wir, glaube ich, anders.
Das machen wir anders?
Über den RADVD-Dienst.
Ach so.
Oder so. Und ja, DHCP erklärt den Routern auch, wo die Nameserver sitzen und das war's, glaube ich.
Ja, jetzt also vielleicht kurz, hast du den Begriff Nameserver aufgemacht, den sollten wir vielleicht auch noch mal kurz erklären.
Ja, damit kommen wir zu DNS. Nameserver, das ist eine Art Telefonbuch. Wenn man jetzt die Domain radio.ffhh hat, dann versteht er...
Die gibt's übrigens auch.
Die Musik soll besser geworden sein, habe ich gehört.
Ja, dann kann der Client auf diesem Nameserver nachschlagen, für welche IP steht radio.ffhh und dann wird aufgelöst und
genau. Das ja. Ist ja im Prinzip auch dann das, was es im großen bösen Internet eben auch gibt. Ich gebe ja nicht die IP von Google ein, sondern ich gebe Google ein und dann wird für mich im, ich nenne es mal Telefonbuch, nachgeschlagen.
Ja. Wo ist Google und dann?
Genau.
Ja, unter welcher Nummer ist Google erreichbar?
Genau, wo ist Google, machen dann andere.
Genau, wo ist Google, wird dann über Routing realisiert.
Okay, aber im Prinzip, der Nameserver, den es im Freifunk gibt, den gibt es auch im Internet und der hat da eine ganz wichtige Rolle. Da gibt es auch immer wieder Geschichten, dass irgendwie, um Seiten zu sperren, die werden dann irgendwie auf den Nameservern gesperrt, irgendwie so.
Ja, genau. Das war ja diese Stoppschild-Idee von Frau
Zensur.
Von der Leyen.
Ja, genau, aber das ist doch im Prinzip, das kann ich mir doch dann ein bisschen so vorstellen, wie ich streiche das so im Telefonbuch und.
Genau. Nein, das ist so, du ersetzt im Telefonbuch die Telefonnummern von Leuten, die du nicht anrufen dürfen sollst, durch 110 und dann rufen die da alle an. Okay, und dann wirst du verhaftet, wenn du da drauf gehst.
Aber dann kann man sich einfach noch eine alte Telefonbuchkopie nehmen, dort nachschlagen.
Oder man fragt jemanden, der ein Open-Source-Telefonbuch betreibt und der sagt dir dann, ja, hier Google, das ist nicht die 110, sondern das ist die 0815 und dann weißt du Bescheid.
Okay, ja. Ich glaube, da muss man auch nicht mehr so jetzt unbedingt weiter drauf eingehen.
Genau. Also ein paar Anekdoten zwischendurch.
Apropos Anekdote, das muss ich jetzt vielleicht doch nochmal irgendwie. Letztes Mal war ein ganz großes Thema die AOL-CDs, ich sehe das hier gerade. Und dazu habe ich aus sicherer Quelle erfahren, der gelbe Sack soll erfunden worden sein wegen der AOL-CDs.
Das ist doch Hörensagen.
Ich habe das auch immer gehört. Das hat mir jemand erzählt.
Der gelbe Sack wurde eingeführt, um diese massenhaft verbreiteten AOL-CDs quasi wieder einzusammeln und die wertvollen Rohstoffe.
Heißt, der extrem sinnvolle gelbe Sack ist eingeführt worden wegen den extrem sinnvollen AOL-CDs.
Ja, da haben sich zwei gesucht und gefunden. Ja. Aber das nur so am Rande. So, wir waren bei den Nameservern.
Korrekt.
Und DHCP,
das hatten wir aufgemacht. Wir waren bei DHCP hängen geblieben und DHCP sagt zum einen, hör mal, Endgerät, du hast folgende IP-Adresse. Und hör mal, wenn du irgendwie wissen willst, wie du, was weiß ich, hier YouTube oder Freifunk Hamburg oder katzenbilder.de oder so erreichst, dann...
Gibt es die Seite?
Keine Ahnung. Bestimmt. Das Internet ist ja eine riesige Sammlung an Katzenbildern. Wir müssen übrigens noch viel mehr Katzenbilder im Freifunknetz verfügbar machen. Das ist noch ein bisschen wenig.
Ich war ja, als ich in Griechenland war, da waren ganz viele so streunende Katzen. Mhm. Und immer, wenn ich dicht genug dran war, um ein besonders süßes Katzenbild zu machen, damit ich selber auch mal nicht nur Katzenbilder gucke, sondern auch produziere, sind die blöden Viecher aufgesprungen und weggelaufen. Ich habe bestimmt 100.000, gefühlt 100.000 Katzen gesehen, aber kein einziges Katzenbild, weil die irgendwie, weiß ich nicht fotografiert.
Achso, ich dachte, du hättest nur Katzenhintern fotografiert.
Nee, weiß ich nicht. Aber das zum Thema Katzenbilder. Gut, aber wir waren beim DHCP, beim Nameserver. Was gibt es noch?
SraupenVPN hatten wir.
Ja, Moment. Also
aber nicht in dieser Reihenfolge.
Was haben wir jetzt erreicht? Wir haben erreicht, die Geräte können miteinander generell sprechen. Über FastD, über Batman wissen sie, wen es gibt im Freifunknetz und über welchen Weg er erreichbar ist. Über DHCP bekommt jeder eine IP-Adresse, sodass die auch adressiert werden können, die Geräte. Und sie wissen, wen sie fragen müssen, um Domains zu IP-Adressen aufzulösen über Nameserver. Das heißt, wir können jetzt schon mal im Freifunknetz kommunizieren. Das ist schon mal total gut. Ich glaube, das ist auch schon mal das Wichtigste, um wirklich im Netz kommunizieren zu können, ne?
Ja.
Ja. Das heißt, als nächstes brauchen wir, also das heißt, wir haben schon ein Netz, mit dem kann man einfach richtig was machen. Genau. Dann haben wir noch neben den ganzen tollen Diensten wie Radio und Jabber und so weiter, gibt es ja noch diesen Dienst Internet, den auch manche von uns angeblich nutzen, habe ich gehört. Und
ich war da auch neulich drin.
Ah, ja.
Ich weiß ja nicht. Also ich glaube, das setzt sich nicht durch.
Nee. Ich glaube, also Freifunk ist da interessanter. Um diesen Dienst nutzen zu können, braucht man jetzt was?
Um welchen? Um den Dienst Internet?
Ja.
Da braucht man die Gateways. Man weiß ja schließlich schon, wo die Gateways sind. Und diese Gateways müssen jetzt noch eine Verbindung ins Internet anbieten. Und zwar durch ein VPN. Da haben wir von unserem VPN-Anbieter so ein paar Zugangsdaten bekommen. Und
welcher VPN-Anbieter ist denn das?
Wir nutzen zurzeit leider ausschließlich Mullwatt. Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, mal zweigleisig oder so zu fahren, falls Mullwatt down sein sollte.
Finde ich auch total gut. Mullwatt ist
aber auch. Mullwatt sitzt in Schweden
genau. Und
hat Server
in Deutschland, in den Niederlanden, in Schweden. Und
ja, wir nutzen, glaube ich, die Server aus den Niederlanden.
Genau.
Genau, aber auch da ist schon, also weiß ich, dass da was in Planung ist.
Ja, also man hört so ein bisschen Rascheln im Busch.
Ja, die Spatzen pfeifen da was von den Dächern.
Genau. Also
es soll nicht nur bei Mullwatt bleiben.
Man munkelt.
Genau.
Es gibt Gerüchte. In der Bild stand es auch schon.
Nein. Nee.
Genau. Das heißt also, wir bauen eine VPN-Verbindung über OpenVPN zu Mullwatt auf.
Genau. Und dann machen wir noch ein bisschen magischen Krams auf den Gateways, damit wir auch wissen, dass bestimmte Pakete weitergeleitet werden sollen. Und ja, nachdem wir das gemacht haben, werden
diese... Also das heißt, Moment, die Gateways müssen jetzt erstmal wissen, wenn ich von einem Teilnehmer im Freifunknetz Daten bekomme und die sollen ins Internet gehen, dass der übers VPN gehen muss. Das haben wir auch noch konfiguriert auf den Geräten. Dann haben wir Routen für angelegt.
Genau.
Genau. So, das heißt, wir können jetzt Pakete ins Internet senden und wenn die zurückkommen, gehen die auf dem gleichen Weg dann zurück zum Teilnehmer.
Genau.
Okay, das heißt, wir können jetzt Daten ins Internet rausschicken, wir können Daten zurückbekommen und alle können dann miteinander schnacken. Die Welt ist schön.
Da hätte ich nochmal irgendwie eine
Frage, so, das wurde ich auch schon öfter mal gefragt. Mal angenommen, diese Verbindung ins Ausland, diese VPN-Verbindung ins Ausland bricht aus irgendwelchen Gründen ab. Das bedeutet doch dann, dass im Prinzip die Pakete nicht weiterlaufen können, weil die Verbindung nicht da ist. Und das bedeutet ja nicht, dass die Pakete dann quasi direkt ins Internet gehen.
Sie gehen dann nicht direkt ins Internet, sondern wir haben mehrere Gateways, die eine Verbindung ins Netz haben. Und es kommt durchaus gelegentlich mal vor, dass so eine VPN-Verbindung zusammenbricht. Und dann stellt das Gateway automatisch fest, dass es kein Gateway mehr ist und leitet die Daten zum nächsten Gateway weiter.
Okay. Das bedeutet aber für mich auch als Knotenbetreiber, ich muss mir keine Sorgen machen, wenn jetzt so eine Verbindung wegfällt, dass ich auf einmal selber quasi in die Haftung komme.
Nee, genau. Also im schlimmsten Fall sind dann einfach alle Gateways nicht mehr mit dem VPN ins Ausland angebunden. Und dann geht zwischenzeitlich das Internet nicht mehr. Das ist der Worst Case.
Ah, okay. Also was Schlimmeres als kein Internet kann mir im Prinzip
genau.
nicht
Genau, und nicht wenn passieren. Einfach nur ein oder zwei Gateways ausfallen, dann wird einfach die Latenz ein bisschen schlechter und das war's.
Ah, okay. Das ist ja, denke ich, auch nochmal irgendwie gut zu wissen, so als Knotenbetreiber. Ich bin da wirklich zu 99,99999% auf der sicheren Seite.
Ja, wenn man sich verkonfiguriert, hat man Pech gehabt, aber...
Ja, gut.
Das klar. ist ja immer so.
Genau. Ja, dann gibt es da noch irgendwie vielleicht die ganzen Sachen und so weiter, das Ganze läuft auf Linux.
Genau, also schon die Freifunk-Router selber, die verwenden OpenWrt, das ist so eine Linux-Distribution für diese Router. Auf den Gateways läuft Linux, wir verwenden da glaube ich durch die Bank weg Debian Linux. Oder?
Ich glaube, ja.
Ja, ne? Ich glaube, in Kiel verwenden sie unter anderem Arch Linux zum Teil. Genau. Genau, das heißt, auf unserem Webserver, Webhost, der auch unsere Webseite ausliefert, der auch per VPN und Batman angebunden ist und auch im Freifunknetz hängt, über den... da läuft auch Linux drauf, genau.
Okay, das vielleicht auch nochmal ein Stichwort. Wenn ich das jetzt alles richtig verstehe, dann kann ich doch selber auch jetzt quasi in Anführungsstrichen Serverbetreiber werden und mein Katzenbilder-Blog auf meinem Raspberry-Server, um jetzt irgendwie als Beispiel zu nehmen, den schließe ich dann im Prinzip an meinen Freifunk-Router zu Hause und der ist dann auch im Freifunk. Klar, ich muss dem halt noch eine Adresse zuweisen und muss die eintragen lassen, was zurzeit halt nur manuell geht. Aber dann kann ich im Prinzip mein Blog im Netz zur Verfügung stellen.
Genau, also wenn du irgendeine tolle Idee hast, was umsetzen willst, dann schreibst du uns einfach und dann werden wir schon einen Weg finden, dass wir dir auch eine Domain im Freifunknetz irgendwas.ffh zur Verfügung stellen können.
Okay. Das hat dann für mich auch nochmal ein bisschen so in Anführungsstrichen den Vorteil, dass es wirklich lokal ist.
Ja.
Okay. So, also kann ja auch durchaus gewünscht sein und gerade wenn ich da jetzt irgendwie nicht so eine große Maschine daran hängen will, wobei gut, muss es wahrscheinlich auch gar nicht erstmal sein, aber so, ich kann da einfach relativ einfach lokale Dienste so anbieten dann auch.
Ja, ich glaube also für, wenn du halt, selbst wenn du Katzenbilder in rauen Mengen anbieten möchtest, sollte so ein Raspberry Pi eigentlich noch ausreichen.
Ja. Okay. Ja, das ist so ein bisschen so der Hintergrund, wie das Ganze eigentlich in Hamburg funktioniert. Wenn ich das so richtig überblicke, funktioniert es in Kiel und Lübeck genauso. Hier ist gerade ein bisschen Tumult, deswegen.
Ja, draußen vor der Tür ist gerade irgendwie. Geht es gerade heiß her. Na, gerade scheinen sie sich so ein.
Deswegen sind hier die langen Pausen. Aber also, so, wenn ich das so. Ganz schön was los hier. Wenn ich das so richtig überblicke, dann ist das in Kiel und Lübeck auf jeden Fall auch so.
Ja. Also. Von dem haben wir das kopiert. Bei uns läuft es genauso wie bei denen.
Okay.
Genau. Hast du schon was zum Thema Intercity VPN erzählt? Also wollen wir da jetzt mal drauf eingehen?
Da kann ich nicht viel zu erzählen, da ich da ja, auch nichts eingerichtet habe.
Nee, okay, aber also, ich glaube, die Idee ist ja, also es gibt halt nicht nur in Hamburg so ein Freifunknetz, sondern es gibt auch in anderen Städten so Freifunknetze.
Genau,
und es gibt auch noch andere Netzwerke, die zum Beispiel vom CCC betrieben werden oder Ähnliches.
Genau, aber das schließt ja im Prinzip nochmal da an, was ich halt meinte, dass ich dann irgendwann meine Dropbox nicht mehr brauche.
Genau.
Weil ich im Prinzip ja Freifunk aus allen Städten Hamburgs.
Darauf wollte ich jetzt eingehen, genau.
Genau.
Also die Idee ist halt, jetzt gibt es halt diese vielen einzelnen Netze. Und es wäre ja auch total schön, wenn auch die noch miteinander sprechen könnten.
Was sie aber schon zum Teil schon.
Was sie schon zum Teil tun.
Genau.
Und das, also da ist die Idee, dass halt Server von den einzelnen Netzen per VPN miteinander verbunden werden und dann über diese VPN-Verbindung Daten von einem Netz ins andere gelangen können und umgekehrt. Und um diesen Netzübergang von einem Netz ins andere zu realisieren, dafür wird, glaube ich, dieses Border Gateway Protokoll verwendet.
Wie beim großen echten Internet.
Genau, wie im großen echten Internet auch. Das Internet heißt ja nicht Internet, weil es Internet heißt, sondern weil es ein Zusammenschluss von vielen miteinander von verbundenen Netzen ist. Und zwischen diesen Netzen, also zum Beispiel zwischen einem Telekom-Netz und einem deutschen Forschungsnetz und einem Netz von Google und einem Firmennetz und was weiß ich nicht, was für Netzen, die existieren halt erstmal so, und damit Leute aus dem deutschen Forschungsnetz auch ihre Katzenvideos bei Google gucken können, werden halt Netze miteinander verbunden. Und an diesen Grenzen, wo halt die Netze verbunden werden, da wird halt dieses sogenannte Border Gateway Protokoll gesprochen, das dafür sorgt, dass die Daten vom einen Netz ins andere Netz den Weg finden und auch zurück.
Jawohl. Ich hatte eben so eine gute Überleitung.
Und die habe ich dir jetzt kaputt gemacht.
Mehr fast, so ein bisschen. Ich
wollte, du wolltest jetzt die Katzenbilder im Lübecker Netz hier angucken?
Nee, ich wollte eigentlich auf das anstehende Ereignis zu sprechen kommen. Wir haben ja.
Welches der vielen?
Na, Baldo, hast du eigentlich schon eine Karte mittlerweile?
Für die Katzencon?
Nein, eine Karte, weil ich glaube, es gibt bald keine mehr. Habe ich gehört. Habe ich aber nur so gehört.
Was?
Eine Karte. Hast du schon eine?
Die Karte für den Kongress?
Ja.
Es gibt doch bestimmt genug Karten für einen Kongress.
Echt? Hast du denn schon eine?
Ja, ja. Ich habe schon eine Karte. Soll ich auch noch sagen, für welchen Kongress?
Also. Da steht was an.
Es gibt ja in Deutschland schon länger diesen
CCC. So
diesen Chaos Communication Kongress, genau. Den Chaos Computer Club. Freudscher Versprecher.
Ich glaube aber, den Kongress gibt es auch schon.
Ja, ja, ja. Aber also, es gibt ja erstmal diesen Club. Und der Club, da gibt es ja viele Leute drin, die irgendwelche Dinge tun. Und also die irgendwie tolle Projekte machen und so weiter. Und das ist ja im Grunde eine große Familie. Und wie das so ist, so eine Familie trifft sich ja auch dann einmal im Jahr so um Weihnachten rum zum Feiern.
Genau, und
dann erzählt man, was man das letzte Jahr über so gemacht hat.
Genau, und zeigt auch, was man gemacht hat und hat ein Bällebad und so.
Also quasi das Weihnachten für Nerds,
genau,
findet demnächst wieder statt, vom 27. bis zum 30.
Jawohl. Ja, irgendwie sowas.
Oder 26.
Oder genau. 26. ist quasi Tag 0.
Wieder dieses Jahr in Hamburg, wieder im CCH. CCH, oh Gott, das ist auch ein bisschen.
Kongresszentrum Hamburg.
Am
Dammtor, genau. Hatten wir auch, glaube ich, letztes Jahr mal schon erzählt, aber erzählen wir ruhig nochmal.
Genau. Ich glaube, letztes Mal hattest du noch keine Karte oder so.
Genau, letztes Mal gab es noch keine Karten. Und da mich jetzt immer alle gefragt haben, wann es denn endlich Karten gibt.
Es gibt Karten.
Es gibt Karten, genau, die könnt ihr jetzt klicken unter tickets.events.ccc.de.
Dazu sei vielleicht auch gesagt, irgendwie, also es lohnt sich auch
für, ja, total.
Für jeder Mann und jede Frau auf jeden Fall zu empfehlen.
Für alle.
Für alle. Und man kann damit auch mit allen kommen.
Ja. Auch.
Weil, also was ich einfach positiv fand so vom letzten Mal, und ich glaube, dieses Jahr wird es ähnlich sein, dass es wirklich zu vielen Themen irgendwie Vorträge und Workshops etc. gab. Sei es irgendwie der natürlich hier FNORD, bisschen, ich glaube, man kann sagen, Unterhaltung zu wirklich Fachvorträgen, unter anderem über Tor oder beziehungsweise so Verschlüsselungsdienste. Und aber auch zum Beispiel gab es einen Vortrag zum Thema Pflanzenhacken, wo ich so, also da hätte ich irgendwo so gar nicht mit gerechnet, dass sowas dann da zu treffen, fand ich sehr, sehr cool.
Fast so. Nichts, was da nicht gab.
Genau. Das, also von daher kann ich es auch irgendwie echt jedem empfehlen, und es gibt auch Tageskarten, soweit ich weiß. Ja,
also es gibt vielleicht nochmal so noch ein bisschen mehr Motivation. Dieses Jahr gibt es ein echtes, absolutes Killer-Highlight, finde ich. Es gibt die sogenannte Seidenstraße auf dem Kongress. Und das ist ein selbstgebautes Rohrpostsystem. Diejenigen, die das aufbauen im CCH, werden da 2 Kilometer Drainagerohre verlegen und mit Staubsaugern irgendwelche kleinen Kapseln durch die Gegend schicken, durch die Rohre. Und das wird total geil. Genau. Also das ist einfach großartig. Also es werden nicht nur Datenpakete, sondern auch physikalische Pakete verschickt. Und ich bin total gespannt darauf, sowas mal in Action zu sehen. Es gibt dieses Jahr noch eine weitere Neuerung. Es gibt das Konzept der sogenannten Chaos-Patin, glaube ich. Die Idee ist folgende. Es gab in den vergangenen Jahren, so habe ich gehört, immer wieder Leute, die sich gefragt haben, kann ich da wirklich hingehen? Da sind doch nur diese absoluten Hacker, und ich kann das ja alles nicht und ich kenne da ja von nichts. Oder die einfach irgendwie Berührungsängste hatten oder aus verschiedenen anderen Gründen sich nicht getraut haben. Und wir beißen ja alle nicht.
Nee, das ist, also kann ich vielleicht auch ein bisschen sagen, so, das ist absolut nicht zutreffend.
Ja.
Also ich auch ein bisschen so als Fachfremder habe mich da absolut wohlgefühlt und hatte auch nie das Gefühl, irgendwie ich bin jetzt hier irgendwie unwissend und habe sowieso keine Ahnung, sondern im Gegenteil, so wenn man eine Frage hat, hat einem echt jeder irgendwie geholfen oder auch Sachen irgendwie zum 100. Mal erklärt, die er vielleicht schon 100 Leuten vor mir erklärt hat, und ohne jetzt irgendwie pampig zu sein oder so. Also das fand ich echt cool. So, ich weiß nicht, ich stand irgendwann an so einem Stand, da hatte jemand aus der Schweiz, glaube ich, so einen selbstkochenden Topf gebaut, und der irgendwie nicht mehr anbrennt und eine Risotto selbstständig kocht. So. Fand ich sehr, sehr cool. Auf jeden Fall zu empfehlen. Neben der Rohrpost. Ja. Aber
genau, was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte, um halt unter anderem auch dann, also in erster Linie, aber nicht ausschließlich, für die weibliche Bevölkerung ein bisschen auch die Schwelle zu senken. Also es ist ja ein recht hoher Männeranteil auf dem Kongress, und das kann schon, also es hat wohl zum Teil abschreckend gewirkt. Um dem auch ein bisschen entgegenzuwirken, gibt es das Konzept dieses Jahr der Chaos-Patin. Und die Idee ist, dass man sich da im Vorfeld melden kann. Also so ist halt, wie gesagt, nicht nur Hackerinnen und Interessierte, sondern halt auch für männliche Interessierte. Und genau, da kann man sich im Vorfeld melden, und dann bekommt man so eine Chaos-Party hinzugewiesen, und mit der trifft man sich dann am ersten Tag, und sie wird dann quasi so ein bisschen mit einem zusammen gucken, was sind so die Interessen, was gibt es an Programmen, was gibt es auch an einsteigerfreundlichen Vorträgen, auch so ein bisschen eine Führung über das Gelände machen, und da dann halt auch so ein bisschen die Hemmschwelle senken, und dann auch wird sich auch täglich dann nochmal getroffen und ein bisschen geguckt, und man hat halt jemanden, an den man sich wenden kann und ist nicht erstmal komplett verloren.
So ein bisschen wie Reiseleitung.
Ja, aber
noch besser.
Genau, in cool.
Ja, sehr cool.
Also genau. Und wenn man da Interesse hat, das kann ich jetzt auch mal ganz kurz sagen, um das Ganze abzurunden, es gibt da eine E-Mail-Adresse, an die man sich einfach wenden kann. Da kann man dann kurz hinschreiben und dann meldet sich nach ein paar Tagen jemand bei einem. Und die E-Mail-Adresse ist chaospatinnen, einfach zusammengeschrieben, ohne Punkt und Komma, @lists.ccc.de. Also Lists, Englisch Plural von Liste. Genau. Und ja, da kann man dann hinschreiben und ja.
Genau, Informationen findet man auch auf events.ccc.de, ne?
Genau.
Okay. Wir Freifunkerinnen werden natürlich auch da sein. Ich denke, dieses Jahr auch nochmal in deutlich höherer Anzahl als letztes Jahr. Worauf ich mich irgendwie schon ein bisschen so freue, ist, dass ich hoffe, nochmal viel stärker auch Leute aus anderen Communities kennenzulernen, so. Und einfach da sich nochmal auszutauschen, wie macht ihr das, was machen wir, und also ich zähle die Tage.
Ja, total. Ich freue mich da auch schon total drauf und also wir werden da bei der sogenannten Freifunk-Assembly sitzen. Das ist so eine Ecke, ich glaube, die ist irgendwo unten in der Halle. Wo auch immer, das findet man schon.
Wir geben das sonst vielleicht auch nochmal bekannt.
Genau, wir werden das, glaube ich, dann auch auf hamburg.freifunk.net auch mal nochmal publizieren, wo wir uns dann zu finden sind. Da kann natürlich auch jeder total gerne vorbeikommen. Genau, es gibt auch Tageskarten, wenn man nicht an jedem Tag da sein möchte. Und da werden halt auch ganz viele aus verschiedenen Städten Freifunker und Freifunkerinnen sitzen. Und wir werden sicherlich viel Spaß haben, uns austauschen und
ja, die ein oder andere Mate schlürfen.
Sicherlich das auch.
Ja, ich glaube.
Und es wird total geil. Kommt.
Ja. Wir haben es, glaube ich, so ein bisschen. Ich weiß nicht, für jemanden, der jetzt irgendwie gerade neu auf Freifunk stößt und sagt, ey, super Sache, möchte ich mitmachen. Es besteht halt eigentlich immer die Möglichkeit, bei unseren Treffen montags oder freitags auch dann vorbeizukommen und gleich einen fertigen Router mitzunehmen. Wenn ihr da sonst einfach noch irgendwie Fragen habt oder so, meldet euch gerne an kontakt@hamburg.freifunk.net.
Ja, oder im IRC-Channel oder auf Facebook.
Ich glaube,
oder sowas, aber
ja, ja, wobei Kontakt@ ist da eigentlich, denke ich, so das genau. Beste. Eigentlich antworten wir da auch ziemlich schnell, muss man
mal. Aktuelle Informationen gibt es auch immer.
Sagen.
Genau.
Ja, ich glaube, dann sind wir so an dieser Stelle durch. Vielen Dank, Kantorkel, fürs spontane Einspringen. Vielen Dank, Baldo, fürs Erklären.
Ja, und vielen Dank dir fürs Dasein und Fragen stellen.
Danke. Danke, ja. Da nicht für, immer wieder gerne.
Danke an alle, die so lange durchgehalten haben.
Genau. Ich weiß gar nicht,
wie. Oder vorgespult haben.
Ich weiß gar nicht. Technik, wo sind wir? Wie lange sind wir?
Stunde zwei, glaube ich.
Stunde zwei?
Also, oh ja, das geht ja noch.
Das geht ja noch. Gut, aber ich denke,
wir halbieren jetzt jede Sendung.
Wir werden immer kürzer. Nein, ich glaube, wir sind für heute durch.
Ihr könnt es auch beschleunigt abspielen.
Genau. Genau. Das macht auch lustige Stimmen.
Aber wäre die Frage, ob das mit Winamp geht.
Da gibt es bestimmt ein Plugin für.
Noch.
Also gibt's. Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal reingrätschen. Wir müssten eigentlich jetzt nochmal auf den letzten Drücker ein Freifunk-Theme für Winamp raushauen.
Oh, ich glaube, die Zeit, also das sparen wir uns und machen was Sinnvolles. Nein, gut, an dieser Stelle dann danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen. Meldet euch gerne mit Kritik, Anregungen, whatever. Ja, und bis zum nächsten Mal.
Ja.
Tschüss.